Augsburg, meine Stadt. Herzlich willkommen zum Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich spreche hier mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Menschen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen hier ihre Geschichten hören und erfahren, was sie bewegt. Ja, unsere treuen Hörerinnen und Hörer, die wissen es schon oder haben es wahrscheinlich gemerkt, ich hoffe, sie haben es gemerkt, ich bin mir sicher, dass wir seit ungefähr einem halben Jahr ein neues Musikbett für unseren Podcast haben. Und heute kann ich euch auch mal denjenigen vorstellen, der das für uns entworfen hat, denn er ist mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Dominik Scherer.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen ist heute ehrlicherweise so ein bisschen schräg, weil ich bin bei dir zu Gast.
Stimmt, im wunderschönen Frequenzgarten in unserem Studio. Finde ich sehr schön. Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, sehr gerne. Ich habe mir gedacht, wenn die Einladung schon besteht und ich mal in einem wirklich professionellen Tonstudio, also wir haben auch ein sehr schönes kleines, aber wenn ich mal hier aufnehmen darf, dann nehme ich das gerne an. Und du hast ja schon gesagt, wir sind heute im Frequenzgarten. Nimm uns doch mal mit, was genau ist denn das hier?
Der Frequenzgarten ist ein Studiokollektiv, bestehend aus insgesamt bestimmt, wir sind viele inzwischen. Ich würde sagen, wir sind mindestens 20, wenn nicht 30 Leute, die hier Tag ein, Tag aus Musik machen, Musik produzieren, Alben aufnehmen, die Spotify-Welt befüllen. Kopf der ganzen Bande ist Nick Herrmann und der hat das mit seinem Vater zusammen gebaut. Das ist quasi ein komplett autark in sich gestaltetes Studio-Konstrukt, wo quasi jeder Raum für sich ein Raum-in-Raum-System ist. Das heißt, wir hören uns gegenseitig nicht, was manchmal ganz förderlich ist, weil die Räume perfekt akustisch abgeschirmt sind und wir einfach da völlig in Ruhe arbeiten können. Aber dadurch, dass alle auf einem Haufen sind und alle mal durchkommen und arbeiten, wahnsinnig sich das Ganze auch miteinander beflügelt und man miteinander schöne Sachen machen kann. Und das passiert hier jeden Tag, ist total verrückt.
Jetzt sind wir hier am Vormittag, da ist noch ein bisschen weniger los. Was sind denn so eure Kernzeiten? Wann ist denn hier am meisten geboten?
Das kann man so überhaupt nicht sagen, weil es jeden Tag was anderes gibt. Es ist ganz lustig, man begrüßt sich inzwischen eigentlich mit Happy Release Day, weil jeden Tag irgendjemand ein Release hat oder gerade einen Song fertiggestellt hat oder ein Album. Die Zeiten sind wahnsinnig unterschiedlich. Es gibt so ein paar Frühaufsteher, da gehöre ich wahrscheinlich dazu, die vormittags schon ziemlich aktiv sind. Aber je nachdem, was ansteht, kann das auch mal bis sehr spät in die Nacht gehen oder bis wirklich in der Früh. Und dann kriechen die Letzten noch aus ihren Löchern raus, wenn die Ersten schon wieder kommen. Also hier ist eigentlich ständig was los.
Sehr schön. Und das heißt wahrscheinlich auch deswegen Frequenzgarten. Ich schaue hier zu einer großen Fensterscheibe raus und es ist wirklich sehr grün, obwohl wir eigentlich ja schon immer noch mitten in der Stadt sind.
Ja, das ist das Schöne, dass es so ein bisschen außen ist, obwohl es mittendrin ist. Und wir haben auch ein eigenes Gartenteam, das jetzt gerade bepflanzt und begrünt und gärtnert.
Sehr schön. So, jetzt wissen wir schon, wo wir sind. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen erfahren, wer du so bist. Wenn man dich googelt, dann findet man alles Mögliche. Musiker, Musikproduzent, Instrumentallehrer. Wie ist es denn, wenn dich jetzt jemand fragt, der dich nicht kennt? Was machst du beruflich? Was ist da so deine erste Antwort?
Es hat sich relativ gewandelt in den letzten Jahren. Ich habe unglaublich viel mit Bands gespielt, wahnsinnig viel auch produziert. Künstler, die zu mir gekommen sind und ihre Alben aufnehmen wollten. Studiert habe ich Schlagzeug. Gelernt habe ich Trompete, ähnlich lang, deswegen erwähne ich es immer gleich. Das heißt, ich bin eigentlich vorwiegend Instrumentalist und aber auch Instrumentallehrer. Ich habe mit meinem Bruder zusammen den Beethof, inzwischen eine Musikschule mit zwei Zweigstellen gegründet. Und ich würde sagen, ich bin einer der Lehrer, die sehr gern unterrichten und deswegen ist das schon mein Hauptding. Und alles andere, was ich so gemacht habe in meinem Leben mit den ganzen Künstlern, mit denen ich zusammengearbeitet habe und so, das habe ich wahnsinnig reduziert in den letzten 3-4 Jahren und habe mich eigentlich vorwiegend auf eine Band gestürzt und das so zu meinem Hauptding gemacht, nämlich Eratire.
Über die wollen wir heute auch noch sprechen, weil Happy Release Day.
Vielen Dank.
Das hatten wir ja schon. Letzte Woche habt ihr eine neue Single veröffentlicht mit der Augsburger Sängerin Lien. Die kennen sicherlich einige. Die war auch bei The Voice of Germany mit dabei. Und damit seid ihr auch in den Charts gelandet.
Das war völlig unerwartet, muss ich tatsächlich sagen. Vor allem, wir waren ja mit Eratire schon ein paar Mal in den Charts, allerdings in den Electronic Charts, wo ich gestehen muss, dass es nicht so wahnsinnig schwer ist, reinzukommen. Das ist schon, also wir hatten Platz 1, das ist dann schon nochmal eine andere Nummer, aber wir waren diesmal in den R&B iTunes Charts und die sind schon, also das sind krasse Hochkaräter drin, die man da wegdrücken muss. Und das haben wir dieses Mal geschafft, und zwar auf Platz 2 für sehr, sehr lange auch. Und in den All-Genre-Charts, wo wir quasi die komplette Konkurrenz haben, waren wir auf Platz 21. Also das war schon ein schöner Tag, muss man sagen.
Ja, das glaube ich. Ja. Wie habt ihr den verbracht?
Total langweilig. Es war ganz schlimm, weil keiner von uns am gleichen Ort war. Und wir haben es nachts, haben wir uns immer so ein bisschen über WhatsApp abgedatet und sind, also jeder ist für sich so ein bisschen ausgerastet, aber am nächsten Tag hat sich, glaube ich, keiner von uns gesehen, und das war ein bisschen schade. Das werden wir das nächste Mal vielleicht anders machen.
Oder noch nachholen, je nachdem. Ja. Du hast mir jetzt eine Frage schon fast ein bisschen vorweggenommen. Also wir sind, würde mal sagen, ähnlich alt. Ich bin ein bisschen jünger als du, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Wir sind mit MTV aufgewachsen, würde ich sagen.
Ja. Oh Gott, sind wir mit MTV aufgewachsen.
Also immer so von der Schule heim und dann erst mal einen Fernseher an und schauen, was es Neues gibt. Völlig da waren natürlich Charts eigentlich ja immer präsent. Es gab immer irgendwelche Top 20, die da gelaufen sind. Und heute frage ich mich, haben die immer noch die gleiche Bedeutung oder ist das eher so ein bisschen ausdifferenziert, weil es halt tausenderlei Charts, Listen von verschiedenen Plattformen gibt? Wie ist das? Gibt es da noch so den Marktführer?
Es gibt den Marktführer, das ist wohl iTunes, also voll und ganz, weil die einfach der Main-Seller sind, wenn es um verkaufte Musik geht. Also da ist Amazon zum Beispiel weit dahinter. Dann kommt ganz, ganz, ganz lang nichts und dann kommt der Rest. Das ist ganz interessant, wenn man sich die Skalen so anschaut. Also iTunes, da wo wir auch drin waren, das ist schon, also das hat noch die Relevanz. Ich muss immer ein bisschen lachen, weil ich mit einem Label in München zusammenarbeite, die in den 90ern so das ganze Zeug gemacht haben, das man so kennt, was weiß ich, Captain Jack Blümchen, so diese ganzen 90er-Ballereien. Und die müssen immer ein bisschen grinsen, wenn sie dann sagen, naja, das, was die heute so als Nummer 1 zählen, da fehlen halt 2 Nullen zu den 90ern. Mhm. Also das ist einfach eine ganz andere Welt. Das ist die jetzige Welt. Ich jammer da auch nicht oder trauer da groß nach. Wer in den 90ern Musik veröffentlicht hat, hat es auch wesentlich schwerer, weil wir heutzutage natürlich viel einfacher die Möglichkeit haben, mit weniger Geld das Zeug an Mann zu bringen und zu sagen, hey, TikTok, Instagram, das kann man alles mit im Verhältnis relativ wenig Geld bezahlen. In den 90ern musste man Printwerbung machen und das hat die einen oder anderen Künstler dann so ausgenommen, dass dann gar nichts mehr da war. Insofern, das ist alles immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist keine Zeit zu jammern, aber es ist auf jeden Fall was anderes, wenn man in den 90ern mal Platz 1 oder Platz 2 war als jetzt. Das ist wirklich was ganz anderes.
Es geht halt einfach immer mehr zum Streaming, oder? Also ich erwische mich da mittlerweile auch selber, dass ich wirklich Musik kaufe. Das passiert, wenn ich auf ein Konzert gehe und mir denke, auch Mensch, ich möchte die Band gern unterstützen. Und wenn die dann noch eine CD oder vielleicht auch Vinyl haben, dann nimmt man das mit. Aber ansonsten bin ich schon auch viel auf Spotify unterwegs.
Ich mache es ganz genauso. Also ich propagiere das Spotify-Ding schon auch insofern, dass es für meine Schüler zum Beispiel super cool ist, die natürlich die Kohle nicht hätten, jetzt sich x-beliebig viel Vinyls zu kaufen. Aber die können somit einfach viel Musik hören und konsumieren. Und das ist mir dann im Prinzip fast ein bisschen mehr wert, obwohl ich natürlich auch jemand bin, der daran verdienen würde. Aber mir ist es mehr wert, wenn dann die Kunst sich verbreitet, als dass man da dann den großen Reibach macht, weil den gibt es sowieso nicht mehr in der Form. Und ich mache es zum Beispiel auch genauso. Ich höre mir Sachen auf Spotify an und habe dann meine Top 10, die schreibe ich dann auch auf und die kaufe ich mir als Vinyl. Und die genieße ich dann ganz anders als dieses ständige Durchscrollen und Skippen zum nächsten Song. Und das ist auch ganz interessant, wenn man das mit den Schülern dann mal macht, mal eine Vinyl mitbringt in den Unterricht und mal sagt, so, Freundchen, jetzt setz dich mal her, jetzt hören wir das mal in Ruhe an. Die wissen das zu schätzen. Also das hätte ich gar nicht erwartet, aber die sind erstmal total interessiert an dem Medium Vinyl, weil das ja dann doch mal was ganz anderes ist. Der ein oder andere kennt es noch von zu Hause, aber dann doch eher weniger, als man meint. Und die sind schon interessiert dran. Also es ist nicht ausgestorben.
Das ist doch auch schön. Welche Rolle spielen denn die Playlists für euch als Band? Ist das wichtig, da reinzukommen?
Eigentlich schon, ja. Also das ist das, wonach Musik momentan generiert wird und vor allem auch, was ich super, super schade finde, woran der Erfolg gemessen wird. Mhm. Also Klickzahlen zählen unmenschlich viel. Also das ist eine ganz abstruse Nummer. Wenn man weiß, dass man die kaufen kann, man kann es ja rausfinden. Also man kann das ja alles rausfinden, ob Klickzahlen gekauft wurden oder eben nicht, aber die meisten tun es halt nicht. Und wenn da irgendwie eine 6- oder 7-stellige Summe unter einem Video steht, dann ist erstmal jeder begeistert und sagt, oh, das ist total toll und total professionell. so läuft's heute. Und man kann das Spiel mitspielen, man kann es nicht mitspielen. Wir machen ein bisschen beides. Wir haben mal das ausprobiert, mal das. Wir sind da immer noch ein bisschen am Gucken. Ich finde es eigentlich Banane, wenn man es kauft, weil das eigentlich nichts bringt. Also es bringt überhaupt nichts. Das Schöne ist, dass die Resonanz, die dann eigentlich kommt, ehrlicher ist, wenn man es nicht kauft, logischerweise.
War das nicht auch in den 90ern schon so, dass halt dann bestimmte Plattenfirmen einfach Massen an ihren eigenen Dingen wieder aufgekauft haben?
Ganz klar. Ich meine, es ist eine Industrie und das ist das, was man einfach oft auch ein bisschen vergisst. Das ist total lustig, wenn ich mit Menschen spreche, die in dieser Welt gar nicht behaftet sind und sich da gar nicht so wirklich auskennen. Die sind dann immer total geschockt, dass da auch Playbacks laufen bei Konzerten und dass das nicht alles echt ist, was man im Fernsehen sieht und so. Und das ist immer ganz nett, wenn man da ein bisschen Aufklärung betreibt und auch, also für mich sehr lustig, für die anderen sehr demotivierend. Aber auf der anderen Seite, das ist eine Industrie und da wird Geld damit gemacht und natürlich wird da gefaked. Und zwar in höchstem Maße. Ich hatte mal so ein bisschen das Glück, in den J-Pop, also japanische Popkultur, reinzugucken, was die da machen. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Da sind wir hier in Europa noch relativ zahm, was das angeht. Also die arbeiten mit ganz anderen Marketingstrukturen. Aber so ist es. Und ich meine, du wirst einen Kunden erreichen. Das ist wie eine ganz normale Firma. Also das läuft halt leider so.
Jetzt sind wir schon mittendrin in der Musikindustrie.
Oh Gott.
Ich glaube, wir machen mal einen Schritt zurück, oder? Wir gehen mal zu eurer Band. Era Thierry, erstmal eine Frage, die haben euch wahrscheinlich schon 10.000 Menschen gestellt, aber ich frage natürlich trotzdem, woher kommt der Name?
Das ist total lustig, weil viele das gar nicht fragen.
Echt?
Die sprechen es erstmal falsch aus und stellen dann fest, dass was dahinter steckt. Kurz gesagt, der Thierry ist der Bindestrich.
Okay.
Und der Bindestrich steht dafür, eine bewusste Pause zwischen zwei Gedanken zu machen. Man sagt ja auch Gedankenstrich dazu. Und aber auch zwei Gedanken miteinander zu verbinden. Und auf der einen Seite, diese bewusste Pause wollen wir bei den Konzerten erzielen, dass die Leute für die Zeit, die das Konzert dauert, ein bisschen aus ihrem Alltag einfach rauskommen und sich auf das einlassen, was da passiert. Und um das zu schaffen, arbeiten wir eben mit den zwei Gedanken, dem musikalischen und dem visuellen. Wir haben ja auch die Dina Wiedemann bei uns als feste Dramaturgin in der Band, was ja schon relativ besonders ist und damit quasi diese Bühnenshow komplett durchchoreografiert und auch mit Visuals natürlich unterlegt wird. Was dann eben diese zwei Welten zu einem großen Gesamtkunstwerk verbindet. Und Era entstand eben aus der Era, weil wir zu dem Zeitpunkt, als wir die Band gegründet haben, alle an so einem Neuanfang waren. Es war totaler Zufall, aber es hat sich für jeden irgendwie so angefühlt, dass man jetzt einfach nochmal so ein bisschen die Gedanken aufräumt und jetzt alles ein bisschen reduziert auch und so in eine Band reinfokussiert. Und es war ein schöner Start für uns, weil jeder irgendwie Lust hatte, was Neues zu machen.
Wann war das?
2019.
Noch gar nicht so lang her,
ne? Nee, das ist überhaupt nicht lang her. Und die aktuelle Besetzung, mit der wir jetzt gerade arbeiten, die gibt es tatsächlich erst seit einem guten Jahr, wo wir immer wieder geschockt sind, dass so viel in der kurzen Zeit passiert ist. Ich hatte neulich diesen Reminder auf Instagram, dass vor einem Jahr unser erster Gig war. Und ich so, das kann ja gar nicht sein, das ist ja bestimmt 5 Jahre her. Aber es geht halt so schnell gerade. Es passiert so viel und ist ja sehr schön.
Zu diesem Neustart würde ich gerne in unserem späteren Teil des Podcasts, wo es natürlich auch um den Menschen Dominik Scherer gehen soll, noch ein bisschen zurückkommen und jetzt noch kurz bei der Band bleiben. Ihr habt jetzt ein neues Album in Planung und ich weiß von dir, dass ihr ein Release-Konzert plant in einem Edeka-Supermarkt. Also so das ganz Normale ist offensichtlich ja nicht eure Welt. Wie kommt's zum Edeka?
Ich glaube, wir hatten noch nicht ein normales Konzert. Das sei mal vorweggenommen, also wie man so normale Konzerte.
Also Clubkonzert oder sowas.
Wir hatten Clubkonzerte, aber die waren dann auch irgendwie anders und irgendwie immer, also wir versuchen das auch ganz gezielt zu wählen. Also wir wollen Locations, die uns inspirieren, wo man auch sagt, okay, wir wollen diesen Raum mit Musikklängen und Bildern füllen. Und der Edeka, der eignet sich da voll und ganz. Da handelt es sich um den Edeka Wollny in Friedberg und der liebe Michael Wollny, der diesen Markt leitet, das ist ein unglaublich kunstinteressierter Mensch, der uns lange auch schon verfolgt und immer wieder bei Konzerten ist. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen was Spektakuläres für den Album-Release. Spektakulärer als ein Edeka kann es kaum sein, weil das einfach total abgefahren ist, wenn man da zwischen diesen ganzen Ladenzeilen spielt. Und da freuen wir uns jetzt sehr drauf, dass das tatsächlich relativ bald der Fall ist, am 2. Juni.
Kann da jeder kommen?
Da kann absolut jeder kommen. Ist auch dringend erforderlich, dass da jeder kommt. Da freuen wir uns nämlich
jeder
auf jeden, der da vorbeikommt.
Du hast vorher schon gesagt, die Band ist für dich was ganz Besonderes. Ihr macht auch viel Charity-Projekte, habt euch um Brunnenbau gekümmert, vor kurzem mal für die Ukraine gesammelt. Warum ist euch dieser Aspekt so wichtig? Warum macht ihr das?
Auch aus dem Grund, den ich vorher erwähnt habe. Ich finde, Musik ist ein bisschen gleichgültig geworden durch diese ganze Industrie und auch durch dieses ganze Streaming und so weiter. Und ich habe immer gesagt, wenn ich jetzt nochmal eine Band gründen will, will ich mit meiner Musik irgendwas erreichen, was größer ist als irgendwelche Klickzahlen oder irgend so ein Quatsch, sondern es muss jemand helfen. Die Musik ist ein super Träger für solche Sachen. Man erreicht Menschen, man hat die Möglichkeit, Menschen auf Sachen aufmerksam zu machen, ohne ihnen das direkt ins Gesicht zu drücken, sondern man kann einfach da wunderschön auch wieder ganzheitlich und gesamt arbeiten, und das ist mir wahnsinnig wichtig. Und die Projekte, die wir da jetzt unterstützen durften, jetzt auf zum einen mal diesen Brunnenbau in Äthiopien und zum anderen den ukrainischen Verein, der in Augsburg Unglaubliches leistet für die ganzen Geflüchteten, die hierher kommen, das war uns eine absolute Herzensangelegenheit, und wir machen jetzt auch weiter tatsächlich. Im Edeka sammeln wir für die Kartei der Not und werden da auch in Zukunft mit denen zusammenarbeiten. Das ist uns einfach wichtig, und ich meine, wenn man schon Konzerte spielt, kann man es auch mit was Gutem verbinden, finde ich.
Ich höre so ein bisschen raus, dass du schon auch, ich will jetzt nicht sagen, der alleinige organisatorische Kopf dieser Band bist, das kannst du natürlich besser erklären als ich, aber dass dir das schon auch sehr wichtig ist, da eben nicht nur als Musiker aktiv zu sein, oder?
Ich habe es gegründet, habe aber gleich von vornherein gesagt, ich will auf gar keinen Fall ein Solo-Projekt, wo ich dann das Sagen habe. Das war nie der Plan, das wird auch nie so sein. Ich werde zwar von der Band als Kapitän betitelt, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich oft sage, wo das Schiff hinsteuern könnte, aber ich bin ein Riesenfan von Zusammenarbeit und gebe auch gerne Sachen ab inzwischen, weil ich das total spannend finde. Das sind alles hochkarätige Köpfe bei uns in der Band, und jeder hat sein Fachgebiet, jeder hat seine Interessen, jeder hat komplett andere Ansichten bei verschiedenen Dingen, und sowas beflügelt einen unglaublich, wenn man sich da auf andere einlassen kann. Und das ist auch ganz interessant, wenn wir über Themen diskutieren, die uns dann betreffen, und wir dann nächste Schritte planen. Da würde ich allein niemals drauf kommen, keine Chance. Deswegen, also ich werde unglaublich beflügelt, auch in meiner Arbeitsweise, von dem, was die anderen so aushacken. Und die denken ja den ganzen Tag an nichts anderes als Musik machen oder visuelle Gestaltung oder Sonstiges. Und das ist immer von Vorteil, wenn man einfach sich auf andere einlässt.
Jetzt hast du gesagt, das letzte Jahr war unglaublich intensiv. Kracht's da dann auch mal in der Band, oder seid ihr grundsätzlich ein relativ harmonischer Haufen?
Das ist total gruselig. Wir haben uns getroffen, also man muss dazu sagen, es gab eben Era Tere in zwei verschiedenen Besetzungen zuvor, von 2019 ab. Und wir haben dann nochmal ein bisschen gewechselt, weil man schon festgestellt hat, es ist unglaublich arbeitsintensiv, und vielleicht kann man auch nicht von jedem erwarten, dass man da so viel reingibt an Arbeitszeit und an Willen auch, Arbeitswillen. Und musikalisch war es auch noch nicht da, wo es sein könnte. Und wir haben uns getroffen eben mit dem Jonas Horche am Bass und dem Nick Herrmann am Keys und eigentlich an allem anderen. Das ist also ein unglaublicher Produzent auch. Und wir haben geprobt und haben eigentlich ab der ersten Sekunde festgestellt, wir müssen das jetzt aufnehmen, weil es ganz, ganz besonders ist, was da gerade passiert musikalisch. Wir wussten nicht so wirklich, das zu betiteln, aber ich habe einfach mal den Aufnahmeknopf gedrückt und dann haben wir einfach gespielt. Und nach 2 Stunden haben wir auf Pause gedrückt und haben gesagt, okay, jetzt, wir müssen jetzt eine Pause machen und müssen uns das anhören, ob das wirklich so gut ist oder ob wir uns das komplett nur einbilden, weil das kann nicht sein, dass wir gerade zum ersten Mal zusammen spielen. Und ich bin so froh, dass wir diese Session aufgenommen haben, weil ich würde es heute noch nicht glauben. Das ist so harmonisch, allein schon musikalisch gesehen und menschlich jetzt auch noch. Klar gibt's die Punkte, die man dann diskutiert, aber immer auf einer sachlichen und auf einer höchst professionellen Ebene. Und nee, wir kriegen uns nicht in die Haare, witzigerweise, um die Frage jetzt mal ganz kurz zu beantworten. Aber es ist schon krass, diese Konstellation von Menschen, dass das so funktioniert. Habe ich tatsächlich auch zuvor noch nie erlebt.
Gesucht und gefunden quasi.
Allerdings.
Wer unseren Podcast kennt, der weiß, es gibt immer auch eine Schnellfragerunde, in der wir natürlich auch so ein bisschen andere Seiten an den Menschen kennenlernen wollen, die uns da gegenüber sitzen. Du hast gesagt, Trompete und Schlagzeug sind deine Instrumente. Wenn du dich entscheiden müsstest, welches wär's?
Oh, ich muss schnell antworten. Mhm. Kann ich nicht.
Okay.
Nee, geht nicht. Beides gleich.
Beides gleich. Ja. Lieber im Studio basteln oder live spielen?
Unbedingt live.
Guck, das geht doch schnell.
Ja, das schon.
Du hast das vorher, glaube ich, schon vorweggenommen. Arbeitest du lieber nachts oder tagsüber?
Tagsüber.
Hat sich das geändert? Oder war das schon immer so?
Ich habe sehr viel nachts geübt, weil ich festgestellt, also während im Studium, ich habe festgestellt, dass ich mich da super gut konzentrieren kann und habe irgendwann festgestellt, wenn ich früh aufstehe, dann ist immer noch nachts. Und dann habe ich sehr früh geübt. Also es ist eigentlich totaler Keks, aber nachts, da bin ich dann müde. Das funktioniert nicht.
In deiner Freizeit, hörst du da auch viel Musik oder bist du froh, wenn es mal still ist?
Ich bin wahnsinniger Fan von Stille. Ich gehe auch gerne in den Wald mit dem Fahrrad zum Beispiel und genieße das total, wenn nichts ist, weil wirklich immer irgendwas los ist. Aber ich höre schon auch viel Musik. Ich höre aber viel gleiche Musik. Also es kann sein, dass ich einen Song finde, den ich dann einen Monat lang durchhöre, bis ich check, was da passiert, weil mich das einfach interessiert. Und es gibt, ich habe insgesamt gesehen wahrscheinlich sehr, sehr wenig Musik gehört im Verhältnis zu anderen Musikern, aber die Musik dafür sehr genau. Und das interessiert mich immer ein bisschen mehr, als so riesig zu konsumieren, weil man wird sowieso die ganze Zeit zugeballert mit Musik von allen Seiten. Deswegen, ich versuche es gern zu reduzieren. Also ja, Stille ist die kurze Antwort.
Und du bist dann ein analytischer Musikhörer, oder?
Voll und ganz,
immer.
Ja. Das Dumme ist, ich kann es auch nicht abschalten. Mhm. Also ich kann Musik manchmal genießen, im Sinne von wirklich nur abschalten, zuhören, aber das gelingt mir äußerst selten. Meistens versuche ich rauszufinden, welche Instrumentalisierung da drin ist, Instrumentierung heißt das Wort, oder wie es arrangiert ist, das interessiert mich einfach total.
In deiner Freizeit, den Wald hatten wir, das Fahrrad hatten wir, bist du dann eher sportlich unterwegs oder darf es auch mal ein Abend auf der Couch sein?
Tatsächlich beides. Ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der ist anderthalb, der entscheidet eigentlich gerade über die Freizeit. Insofern kann ich da gerade nicht so sehr drüber bestimmen. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ich liebe es, dem zuzugucken und einfach, das bringt mich total runter, weil der alles aufs Essentielle und aufs Nötige reduziert. Und da macht das andere manchmal gar keinen großen Sinn mehr. Das ist total schön, weil man da einfach so geerdet wird. Ja.
Das kann natürlich sein, dass sich das dadurch dann sowieso erübrigt. Gehst du lieber essen oder kochst du selber?
Ich koche unglaublich gerne, gehe aber auch super gerne essen. Weil ich das, Era Thierry ist auch aus einer Kochsendung raus entstanden, tatsächlich. Also ich habe mich von der Kochsendung inspirieren lassen. Ich fand das einfach so spannend. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie sie heißt, weil ich es total vergessen habe. Chef's Table, genau. Und da war ein Restaurant, das Essen anders präsentiert. Also komplett auf einem anderen Weg, so multisensorisch. Und ich dachte mir, was für eine geniale Idee, lass das doch mal mit Musik machen. Lass doch einfach mal die Musik auf mehreren Ebenen wirken und nicht nur mit den Ohren. Und deswegen gehe ich super gerne essen in Restaurants, wo ich merke, die arbeiten ähnlich, die machen sich Gedanken, da stimmt das Geschirr, da stimmt das Ambiente, da passt alles. Aber ich koche wahnsinnig viel und auch wahnsinnig gern.
Jetzt sind wir ein Augsburg-Podcast. Hast du einen Restaurant-Tipp für uns?
Oh, es gibt, also ich muss sagen, ich finde, dass Augsburg sehr, sehr gut bestückt ist inzwischen mit tollen Restaurants. Ich bin ein Riesenfan von der alten Liebe. Geheimtipp ist die Eckestuben. Also was heißt Geheimtipp? Das ist ein uraltes Ding und das kennen wahrscheinlich die meisten, aber die Eckestuben ist schon was ganz Besonderes kulinarisch, weil ich finde, die machen hochwertiges Essen und nicht so aufgesetzt wie ein Sterne-Restaurant, sondern einfach auf einer guten Ding. Und Pastissima ist natürlich auch fantastisch.
Gleich drei Tipps, das ist doch herrlich. Eine Frage noch zum Abschluss, ist auch noch eine kleine Augsburg-Frage. Wenn du jetzt doch mal umziehen würdest, lieber immer Innenstadt oder eher Stadtrand, weit draußen, weit?
Oh, das ist schwierig, weil ich mit meiner Frau gerade genau diese Diskussion immer wieder führe, weil wir uns da beide nicht so einig sind. Sie liebt die Stadt, ich liebe die Stadt eigentlich auch, aber mich nervt die Stadt aktuell. Also nicht die Stadt an sich, sondern einfach das Stadtleben, weil es mir gerade im Moment einfach ein bisschen zu laut, zu rauschig und zu viel ist, obwohl ich das manchmal auch mag. Also ich, das ist bei mir aber auch wirklich gerade ganz schlimm, das ist eine ganz schlimme Phase, gerade so tagesabhängig. Ich will komplett raus aufs letzte Land, irgendwo Richtung Wald oder halt dann doch wieder mitten rein. Das ist, keine Ahnung. Ist aber auch das Problem, dass ich beides kenne, beides mag und mich auch immer gern inspirieren lasse von der jeweiligen Wohnsituation dann. Und ich finde dann immer irgendwas, was mir dann doch sehr gefällt dran. Und deswegen, also ich kann nicht momentan echt schlecht beantworten. Vor einem Jahr hatte ich noch gesagt Innenstadt.
Naja, dann braucht es halt einen Zweitwohnsitz, oder?
Oh Gott, bitte nicht. Nie wieder umziehen. Ich hasse umziehen so fürchterlich. Und ich bin jetzt gerade erst mit dem Studio umgezogen und das ist einfach immer so ein Aufwand. Nee, jetzt momentan eher nicht. Nee.
Dann einfach da bleiben, wo du bist.
Erst, doch auch schon. Erstmal ja.
So. Ich habe es ja schon angedroht, wir wollen auch immer ein bisschen den Mensch hinter einem Instrument oder was auch immer kennenlernen. Da muss ich jetzt, glaube ich, vorausschicken, dass wir zwei uns schon sehr lange kennen. Wir laufen uns, glaube ich, seit, ich weiß nicht, ob 15 Jahre reichen, vermutlich eher nicht.
Das reicht auf gar keinen Fall. Ich hab's,
Moment, lass mal rechnen. Nee,
25.
Wie alt bin ich? Nee, so lange ist noch nicht. Ich bin 31, dann sind es ja, um die 20 Jahre, würde ich sagen.
Ja.
Es liegt daran, dein Papa war mein Orchesterleiter in der Schule und wir spielen beide Trompete und ich war auf einer Mädchenschule und auf einer Mädchenschule ist eins Mangelware, Blechblasinstrumente, deswegen musstest du immer aushelfen. Man muss aber auch sagen, also wir laufen uns halt über den Weg, aber dass wir so wie heute uns mal wirklich in Ruhe unterhalten können, das passiert eigentlich sehr, sehr selten. Deswegen habe ich mich auch wirklich auf diesen Podcast gefreut.
Das ist sehr schön, das hat man wirklich lange nicht mehr.
Ja, und deswegen weiß ich auch ganz vieles nicht. Genau, aber was ich dann natürlich schon weiß, ist, dass du eigentlich schon immer auf der Bühne gestanden bist. Also auch als Kind schon mit den Eltern mit dabei. Gab es für dich überhaupt mal irgendeinen Plan B zum Musiker werden?
Nee, eigentlich nicht. Es gab, also ich hatte mein erstes Konzert mit 5 und habe da einfach schon so richtig Berührung mit Bühnen erleben dürfen und das hat mich immer schon fasziniert, weil ich das einfach toll finde. Witzigerweise nicht nur den Auftritt als solchen, sondern auch das ganze Organisationsgedöns dahinter und ich habe mal für 4 Minuten, also ich glaube, es war echt nicht länger, überlegt, ob ich das als Lehramt studiere und dann habe ich die Aufnahmeprüfung per Post gekriegt, also die Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung und dachte mir, wenn das ist, dann will ich es nicht. Und tatsächlich war es so, also ich habe das relativ früh entschieden, dass ich das machen will, da gab es noch überhaupt keine große Vision, wo das stattfinden soll oder in welchem Rahmen ich das dann machen will, aber ich wusste auf jeden Fall, ich will definitiv Musik studieren.
Das hast du in Berlin gemacht, oder?
Genau, richtig.
Jetzt ist Berlin ja eigentlich so der Klassiker für Künstler in deinem Bereich, gerade so im Pop-Bereich, Elektro, wie auch immer. Wobei, was für eine Musikrichtung ist denn überhaupt deine? Das muss ich mal ganz blöd fragen.
Das weiß ich nicht.
Okay.
Das ist tatsächlich so. Also ich lasse mich von jeder Musikrichtung inspirieren. Es gibt wenig, was ich gar nicht mag. Und ich finde, man kann sich überall irgendwie ein bisschen was rausziehen. Und ich nehme mir dann genau das, was mich inspiriert und wo ich mir denke, cool, das funktioniert da, lass das mal woanders reinpacken, schauen, ob es da auch funktioniert.
Dann machen wir jetzt nur 2 ganz große Schubladen auf, Popmusik und klassisch. Also und dann ist es natürlich der Popbereich, würde ich jetzt mal sagen. Da ist ja Berlin schon so eine Stadt, in die es viele hinzieht. Wie kam es, dass du dann wieder zurück bist nach Augsburg?
Witzigerweise habe ich Berlin zu der Zeit, als ich dort gewohnt habe, überhaupt nicht als Berlin wahrgenommen und auch nicht genutzt, muss man tatsächlich sagen. Ich wusste, ich hatte einen tollen Dozenten, den Dirk Erchinger, der hat mir damals gesagt, Bub, wenn du üben willst und wenn du ernsthaft üben willst, dann mach's jetzt, du hast später die Zeit nicht mehr dazu. Du wirst irgendeine Form von Arbeit finden, sei es im Rahmen vom Unterrichten oder in der Band oder was auch immer, die dir so viel Zeit abverlangt, dass du jetzt die Zeit nutzen musst. Und deswegen habe ich in Berlin eigentlich nur geübt diese 3 Jahre. Ich bin Gott froh, dass ich darauf gehört habe, auf diesen Rat und das gemacht habe, weil es exakt so war, wie er es gesagt hat. Ich bin nach Augsburg zurück, habe sofort diese Musikschule mit meinem Bruder dann gegründet und es war einfach zack, 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 zack. Steckt man dann in 10.000 Dingern drin und der Tag ist einfach mit 24 Stunden leider Gottes viel zu klein. Und ich habe Berlin überhaupt nicht zu schätzen gelernt in der Zeit, wo ich dort gewohnt habe. Ich fahre jetzt immer wieder mal rauf und lasse mich inspirieren. Inzwischen wäre es überhaupt nicht mehr meine Stadt, um dort zu wohnen. da finde ich Augsburg schon charmanter. Es ist natürlich nicht vergleichbar und das ist natürlich auch das Ding. Und ich finde, man muss in Berlin auch in der richtigen Lebenssituation sein und in der richtigen Konstellation, um dort diese Stadt so zu nützen, dass man auch wirklich was dabei rausholen kann. Und diejenigen, die es dann machen, die bleiben meistens auch sehr, sehr lange, wenn nicht für immer dort, weil halt die Sachen, die in Berlin funktionieren, meistens auch nur in Berlin funktionieren. Zumindest, wie ich es erfahren habe.
Aber den Moment hattest du dann nie, sondern für dich war das dann eher so der Studienort und dann doch wieder zurück.
Ich hatte schon ein paar schöne Sachen, ein paar schöne Momente. Ich durfte ja mit Ich und Ich zum Beispiel beim Bundesvision Song Contest spielen und hatte einfach so ein paar wirklich große Gigs, große Momente und so weiter. Aber das war nie so, dass ich mir dachte, das ist es jetzt. Also auch diese Mainstream-Pop-Welt, die ist mir einfach zu unpersönlich. Die arbeiten alle projektbezogen. Wenn das Projekt dann mal Pause hat, dann sind sie alle mit dem Kopf restlos draußen und das ist mir irgendwie zu schnelllebig. Ich stehe total drauf, wenn man was langfristig plant, langfristig denkt und das irgendwie ja auch nicht projektbezogen ist. Ich hasse das Wort Projekt sowieso. Es muss immer irgendwie schnell gehen und zack, 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 das Beste rausschöpfen und dann das nächste Projekt und das und das und das und das ist nicht mehr meins, merke ich langsam.
Also dann eher auf eins konzentrieren, das genau. Dann kein Projekt ist, sondern was Langfristiges.
Ganz genau.
Jetzt ist es natürlich bei vielen Musikern so, dass das vielleicht auch nicht unbedingt nur eine freiwillige, sondern einfach eine wirtschaftliche Entscheidung ist. Die sagen, ich muss diese Projekte spielen, weil es halt mein Standbein ist und ich habe nur dieses eine. Jetzt haben wir, glaube ich, schon deutlich rausgehört, dass so dein Hauptding eigentlich das Unterrichten und die Musikschule sind. Was würdest du denn jetzt jungen, ganz jungen Menschen mitgeben, die jetzt vielleicht 16, 17 sind, vielleicht auch deine Schüler, die mit dem Gedanken spielen, Musiker zu werden?
Wie du es gesagt hast, auch meine Schüler, ich habe junge Menschen in dem Alter, die zu mir kommen und sagen, ich möchte Musiker werden. Und dann sage ich immer eins, kein Problem, dann machst du jetzt mal einen Monat mit mir mit oder zwei Wochen, schaust du das mal an. Wenn es dir dann noch taugt, dann fang mal an. Mhm. Weil das Musikmachen in der Musikbranche für mich 5% bedeutet. Also ich sitze 5% meiner kompletten Zeit am Instrument. Und das muss man vorher wissen. Und alles andere wäre gelogen. Es gibt Musiker, ich kenne Musiker, die sehr, sehr, sehr viel spielen und fast nur am Instrument sitzen, sind aber für mich eher die Ausnahme. Und die sind dann immer abhängig von einer größeren Struktur. Die sind dann entweder bei einem Label oder produzieren für ein Label oder spielen Musik für Bands, wo sie nichts zu sagen haben. Also das ist immer so ein bisschen die Diskrepanz. Wenn man sagt, man möchte Session-Musiker werden und wirklich jetzt einfach nur spielen, das geht ganz gut. Da muss man am Instrument fit sein und ein bisschen was von der Popwelt verstehen. Aber das geht, glaube ich, relativ gut. Man muss vor allem zuverlässig sein und schauen, dass man sich dadurch abhebt, dass man wirklich auf einen zählen kann, weil da gibt es dann doch leider Gottes relativ wenige, aber das geht ganz gut. Das andere Ding, das ich jetzt leider auch fahre, also leider für die anderen leider, für mich ist es super, ich mag es total gern, aber ich mache inzwischen so viele Sachen, die absolut gar nichts mit Musik zu tun haben. Ich habe gelernt, Videos zu schneiden, ich habe gelernt, Visuals zu bauen, ich habe gelernt, mit After Effects, mit so völlig abstrusen Programmen umzugehen. Ich kann Musik produzieren, ich kann inzwischen Bücher layouten, weil ich gerade selber eins schreibe und so weiter. Das sind lauter so Sachen, wo man sich denkt, wieso, um Himmels Willen. Aber das ist einfach nötig für den Job. Und klar könnte ich jetzt da zig Leute bezahlen dafür und denen sagen, mach das mal für mich. Aber ich habe ja meine Vorstellung letztendlich und deswegen, also gut, ich tick da auch vielleicht ein bisschen behämmert, das kann man schon auch sagen. Aber ich glaube, der Musikberuf an sich ist heutzutage so, dass man viel, viel mehr können muss, als lediglich Musik machen. Und alle, die ich kenne, die das machen und die das auch langfristig machen, die können auch viel, viel mehr als nur Musik machen. Insofern, da muss man schon Lust drauf haben. Man muss interessiert dran sein, man muss interessiert sein, mit Medien umzugehen, man muss interessiert sein, sich breit aufzustellen und dann doch irgendwo zu spezialisieren. Und das ist so eine Diskrepanz und so schwierig, weil man einfach gar nicht weiß, okay, worauf fokussiere ich mich denn jetzt zuerst? Und ich glaube, da gilt es wirklich am Anfang drüber nachzudenken und zu sagen, habe ich überhaupt Bock, mich in was so sehr reinzufuchsen, dass ich da ja vielleicht einer der Besten bin, zumindest in meinem Umkreis, und habe ich dann noch Bock, zusätzlich Zeit aufzuwenden, um mir noch andere Sachen drauf zu schaffen, die ich auch brauche. Also es ist schon viel, was man da lernen muss und eben nicht nur das eigentliche Handwerk und dann geht's los. Also das funktioniert so leider nicht.
Jetzt haben wir alle eine Corona-Zeit hinter uns. Da haben das, glaube ich, viele Künstlerinnen und Künstler ganz besonders gemerkt, wenn so dieses Bühne-Spielen wegfällt, dass man einfach auch noch ja, andere Dinge braucht, um sich in dieser Zeit über Wasser zu halten. Wie war das bei dir?
Die Corona-Phase, die war brutal anstrengend für mich, weil wir relativ früh davon erfahren konnten, zum Glück, dass es diesen Lockdown geben wird. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen an diesem Abend, wo das dann am nächsten Tag entschieden wurde, dass es tatsächlich stattfindet, und habe gesagt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder jammern oder wir legen sofort los. Dann haben wir unser ganzes Lehrmaterial. Wir schreiben alle Noten selbst und auch immer so ein bisschen auf die Schüler abgestimmt, auf die jeweiligen. Wir haben das komplette Notenmaterial verfilmt. Und das sind, keine Ahnung, inzwischen bestimmt 120 Videos à 10 Minuten. Und das war unsere komplette Corona-Phase. Und das Tolle war, dass wir das irgendwie so hingekriegt haben, dass sich das so rumgesprochen hat, dass wir dann im Oktober während der zweiten Corona-Phase 100 neue Schüler gekriegt haben. Das heißt, das war irgendwo ein guter Ansporn, aber es war leider Gottes nicht entspannend, weil es so unfassbar viel Arbeit war in der Zeit. Ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Es war super schön, dass wir da Gas gegeben haben, weil es uns medial auch wahnsinnig weitergebracht hat. Wir haben jetzt einfach gelernt, wie man Videos macht, wie man Videos schneidet und das mit den Schülern natürlich auch toll kommunizieren kann. Aber brauche ich jetzt nicht nochmal, ehrlich gesagt.
Aber da wird ja dann doch wieder deutlich eben, was man alles zusätzlich braucht, wenn man unabhängig bleiben will.
Absolut, haben wir auch da gesagt, wir sind Gott froh, dass wir einfach da schon vorher das Interesse an Videoschneiden und Bearbeitung hatten. Wir hatten die Kameras, wir hatten das Equipment, um es dann fertig zu machen, und wir haben dann letztendlich sogar ein Online-Video, also einen Musikclip mit, ich glaube, 250 Schülern gleichzeitig gemacht. Es ist unglaublich, wie oft der Rechner währenddessen kaputt gegangen ist, weil einfach die Rechenleistung viel zu krass war. Also wir haben jeden Schülern einzeln aufgenommen, haben das komplette Video zusammengeschnitten, dass eben die trotzdem auf irgendeine Art und Weise ein Konzert spielen können, obwohl sie sich jetzt nicht auf einer Bühne befinden. Und so ein Quatsch fällt uns halt dann ein, aber das musst du halt dann wirklich selber machen, weil da kannst du niemand sagen, mach das mal für mich. Die zeigen dir einen Vogel, weil es einfach eine komplett verrückte Idee ist, aber das machen wir halt dann gern.
Jetzt habe ich, glaube ich, noch drei Fragen, die sich aus den letzten 10 Minuten ergeben haben. Ich hoffe, ich vergesse keine der drei. Die erste Frage: Tust du dir manchmal schwer, Dinge abzugeben?
Überhaupt nicht. Gar nicht. Also es klingt vielleicht manchmal so, aber überhaupt nicht, weil ich das Glück habe, ein wahnsinnig tolles, enges Netzwerk zu haben zu Freunden, die unglaublich talentiert sind in dem, was sie machen und immer besser wie ich selber. Und das ist total schön, auch was abgeben zu können und dann auch nochmal die Inspiration von den Menschen zu kriegen, die das dann halt einfach nochmal anders machen. Also ich bin zwar ein Workaholic, aber überhaupt kein Control-Freak. Das liegt mir nicht.
Zweite Frage. Irgendwie habe ich immer so das Gefühl, du bist ständig am Wuseln. Und also, dass dir mal die Ideen ausgehen, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Hattest du schon mal so einen Moment, wo du dann doch den Eindruck hattest, Mensch, irgendwie meine Kreativität, die war schon mal anders, oder momentan stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch?
Nee, hatte ich tatsächlich noch nie, und zwar einfach aus dem Grund, dass ich mich die ganze Zeit von irgendwas inspirieren lasse, und wenn mir was einfällt, was ich gerade nicht brauchen kann, dann schreibe ich es auf. Und es liegt archiviert, entweder online oder auf meinem Rechner oder in einem kleinen Büchlein, und wenn so ein Moment jemals kommt, dann mache ich das Büchlein auf. Und mich inspiriert einfach wahnsinnig viel. Ich schaue mir gern an, was andere machen, weil es gibt so viele tolle Kunstrichtungen und Ausdrucksformen und wahnsinnig begabte, tolle Menschen, die das dann betreiben. Und da kann man, also sorry, aber wer heutzutage keine Inspiration findet, ich weiß gar nicht, wie das nicht geht. Mach einfach den Rechner auf und schau nach, was andere treiben. Es ist irre, wie viel sich gerade entwickelt, gerade in den letzten 2-3 Jahren, jetzt wo auch diese ganze AI-Geschichte noch dazukommt und so weiter. Also es gibt die ganze Zeit Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen. Und nee, also das ist mir bislang noch nicht passiert.
Was war das Letzte, was du für dich entdeckt hast, das so ganz, ganz neu oder weit weg von dem war, was du so normalerweise tust?
Ein Modularsystem. Das steht hier links neben mir. Das ist ein modularer Synthesizer, den ich als Drumcomputer verwende. Das ist eine Welt, das ist quasi, also ist beheimatet in der Welt der Keyboards bzw. der Synthesizer. Und das ist wirklich so die letzte Nerd-Ecke, die man sich im Musikbereich noch vorstellen kann. Und ich habe immer gesagt, wenn ich diese Büchse der Pandora mal öffne, dann habe ich echt ein Problem, weil das A, sehr kostenspielig und zweitens wahnsinnig zeitintensiv ist. Und ich habe leider vor einem halben Jahr den Fehler gemacht und habe damit angefangen. Ich genieße es zutiefst, mich da reinzufuchsen. Und das war so das Ding, was mich im Musikbereich wirklich noch interessiert hat. Und ja, das macht total Spaß. Und es gibt es auch bald jetzt auf der Bühne zu hören, weil ich kann es kaum erwarten, das live einzusetzen, diese Kiste.
Schön, einfach ein Spielkind irgendwie.
Ja, furchtbar, furchtbar, es hört nicht auf.
Und dann hast du mir natürlich noch eine Steilvorlage geliefert, du schreibst ein Buch.
Ja, tatsächlich, ich sitze jetzt schon eine Weile dran, weil ich eine Ecke habe, bei der ich jetzt lange nicht weitergekommen bin. Ich schreibe ein Schlagzeuglehrbuch, aber auf eine andere Art und Weise, wie man das so kennt. Und deswegen gehe ich unkonventionelle Wege und deswegen brauche ich manchmal relativ lang, um das auch zu erproben. Das Tolle ist, ich habe sehr viele Schüler und kann das auch erproben und das mache ich tatsächlich auch, weil ich versuche, das mit extremst wenig Text zu machen, weil ich festgestellt habe, dass nicht mal die Erwachsenen die Texte lesen, die ich auf die Blätter schreibe. Das ist total interessant und deswegen probiere ich es eben auf einem anderen Weg und schaue, ab wann man es kapiert, auch wenn kein Lehrer daneben sitzt, um das dann, das letzte Quäntchen noch zu erklären. Und das dauert ein bisschen, aber ich bin jetzt einen Riesenschritt vorangekommen vor 2-3 Wochen. Und ja, ich hoffe, dass ich das Ende des Jahres beenden kann.
Jetzt haben wir viel erfahren über deine aktuellen Projekte, also eben ein Album zum Beispiel, ein Edeka-Konzert, ein Schlagzeugbuch. Was ist denn so das nächste Projekt, das dir im Kopf herumschwirrt, das du gerne in die Tat umsetzen möchtest?
Ah, oh, verrate ich da jetzt schon zu viel? Nee, das macht nichts. Ich verrate gerne. Das nächste, also das wirklich greifbar nächste, was ich machen möchte, ist eine sogenannte Rooftop-Session. Das heißt, wir werden mit Era Tiré auf sehr bekannten Dächern dieser Stadt spielen. Und das werden Videoaufzeichnungen zu den jeweiligen Songs und da werden wir relativ bald starten. Wir mussten eigentlich nur warten, bis das Wetter jetzt ein bisschen besser wird. Wenn ich jetzt gerade so rausgucke, dann geht das doch wieder eher in die Ferne. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass es Ende Mai, Anfang Juni soweit ist und wir loslegen können. Das ist jetzt so das nächstgreifbare. Dann natürlich Richtung Herbst haben wir mit unserer Musikschule 10-jähriges Jubiläum. Da freue ich mich riesig drauf. Beziehungsweise, nee, was heißt Herbst? Im Sommer ist das. Genau, da machen wir den Sommernachtskrach. Ende Juli ein riesengroßes Schülerkonzert mit insgesamt über 400 beteiligten Schülern. Letztes Jahr waren 1400 Leute in der Halle. Und ich denke, dass wir das dieses Jahr noch toppen werden. Das sind so die nächsten greifbaren Dinge. Und dann Richtung Herbst, Winter will ich das Buch fertigstellen.
Also immer was zu tun und immer in großen Projekten so unterwegs, auch wenn du das Wort nicht magst. Dominik, ich sage ganz herzlichen Dank für die Einblicke in deine Welt.
Ich danke. Vielen, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Das war Augsburg, meine Stadt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein paar Sterne da oder abonniert unseren Podcast auf den gängigen Plattformen. Und ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben. Unsere Mailadresse ist podcast@augsburger-allgemeine.de. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.